Was eine schwere Geburt. Aber jetzt ist er endlich da. Der Tarifabschluss zwischen Bahn und GDL. Drin steht die 35-Stunden-Woche fürs gleiche Geld. Aber wie funktioniert das genau? Und kommt die 35-Stunden-Woche jetzt schon bald für uns alle? Das habe ich Benedikt Peters gefragt, meinen Kollegen aus dem SZ-Politik-Ressort. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Willkommen an Bord. Vielen von Ihnen muss ich es vermutlich nicht nochmal zusammenfassen. Sie waren schließlich live dabei. Zumindest dann, wenn Sie oft mit Bahn oder S-Bahn unterwegs sind. Aber hier nochmal zur Erinnerung. 6-mal hat die GDL seit November gestreikt und damit den Bahnverkehr in Deutschland in den Notbetrieb gezwungen. Am längsten war der Streik im Januar, da waren es 5 Tage am Stück. Und jetzt gibt es also endlich eine Einigung. Und die geht so. Klaus Weselski, der Chef der GDL, der kriegt, was er für seine Mitglieder immer gefordert hat, die 35-Stunden-Woche. Fertig eingeführt sein soll sie bis 2029. Aber das Ganze passiert nicht automatisch. Automatisch passiert nämlich erstmal nur die Absenkung von aktuell 38 Wochenstunden auf 37. Und zwar übernächstes Jahr, also 2026. Wer seine Arbeitszeit dann weiter auf die 35 Stunden verringern will, der muss das aktiv bei der Bahn anmelden. Und die 35 Stunden, die kriegt man auch nicht von heute auf morgen, sondern stufenweise, eben bis zum Jahr 2029. Jetzt vielleicht das wichtigste Detail. Man verdient dann in diesen 35 Stunden den gleichen Lohn wie heute mit den 38 Wochenstunden. Es gibt aber jetzt auch noch eine andere Möglichkeit. Und zwar für die, die sagen, ach nee, ich will lieber noch mehr verdienen und bin dafür auch bereit, mehr zu arbeiten. Die Leute, die das wollen, die können sich auch für bis zu 40 Stunden Wochen Arbeitszeit entscheiden, für die dann am Monatsende natürlich auch mehr Euros auf dem Konto landen. Sorry, das waren jetzt sehr viele Zahlen fürs Zuhören, aber gleich haben wir es geschafft. Zum Tarifabschluss gehört nämlich auch noch, dass der Lohn grundsätzlich ansteigt und zwar für alle um 420 Euro. Und eine Inflationsausgleichsprämie, die gibt es auch noch, 2.850 Euro. So, ich würde sagen, an dieser Stelle kennen Sie jetzt die Details zu den Gehältern der Menschen bei der Bahn wahrscheinlich schon besser als Ihr eigenes Gehalt. Und weil ich aber vermute, dass Ihr eigenes Gehalt und Ihre eigene Wochenarbeitszeit Sie immer noch am meisten interessieren, deshalb habe ich mit meinem Kollegen Benedikt Peters genau darüber auch gesprochen, über die Frage nämlich, ob dieser Abschluss einen generellen Trend abbildet, ob also die 35 Wochenstunden schon bald die neue Vollzeit sein könnten. Benedikt, jetzt ist sie also da, die Einigung zwischen Bahn und GDL. Endlich, wie erleichtert bist du persönlich denn darüber?
Ja, ich muss sagen, ganz persönlich habe ich mich heute schon sehr gefreut. Ich habe diesen Konflikt jetzt irgendwie über 5 Monate begleitet. Und es ist natürlich auch nicht so, dass man das dann immer nur zwischen 9 und 17 Uhr macht, sondern auch mal abends um 10 und mal morgens um 5, wenn die GDL den nächsten Streikaufruf verschickt hatte. Und insofern auch für mich persönlich echt gut, dass es jetzt da ist.
Jetzt hat ja der Bahnpersonalchef gesagt, das sei ein intelligenter Kompromiss, den man da jetzt gefunden hat. Wie würdest du ihn denn bewerten, mal ganz allgemein?
Ich mag ja so Management-Stanzen eigentlich nicht so sehr, so intelligent, innovativ, wie auch immer. In dem Fall muss ich aber sagen, da hat der Bahnpersonalvorstand Seiler durchaus recht. Das ist wirklich eine clevere Lösung, die ich so auch nicht vorhergesehen habe.
Dann steigen wir ein in die Details. Erstmal, die Mitarbeiter haben ja jetzt alle die Wahl. Warum ist diese Lösung, also dass man eine Wahl hat, vielleicht tatsächlich ganz clever?
Das ist sehr clever, weil es gut in die Zeit passt. Also auf der einen Seite haben Arbeitnehmer, die bei der Bahn gerade in diesen Schichtberufen arbeiten, die Lokführer, die Zugbegleiter, die haben einen total stressigen Job. Und da sagt auch die GDL zu Recht, die können halt nicht Homeoffice machen, so wie alle anderen. Das ist wahnsinnig anstrengend. Die fangen mal morgens um 5 an und mal nachmittags um 4. Und wir müssen die irgendwie entlasten, auch um die bei der Stange zu halten, auch um dafür zu sorgen, dass wieder mehr Leute zur Bahn kommen, die diese Jobs attraktiver finden. Das stimmt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sagt halt die Bahn, ey, wir können aber nicht einfach sagen, alle arbeiten jetzt so und so viele Stunden weniger, weil wir haben ja viel zu wenig Leute. Also beide Argumente stimmen irgendwo. Und insofern ist dieses Freiwillige zu sagen, naja, wer aber will, wer noch mehr Geld zum Beispiel bekommen möchte, der kann halt auch aufstocken, sodass wir da den Personalmangel bekämpfen. Und wer das aber nicht will, der kann auch reduzieren, damit er dann nicht kündigt, ist letzten Endes eine gute Lösung für beide Seiten, die auch in beide Richtungen dazu führt, dass dieser Fachkräftemangel bekämpft wird.
Und gibt's denn eigentlich unabhängige Erhebungen, wofür sich die Mehrheit entscheiden könnte? Also was finden die meisten Mitarbeitenden jetzt tatsächlich dann attraktiver?
Unabhängige Erhebungen gibt's nicht, aber die Bahn teilt mit, dass sie davon ausgeht, dass schon auch ein substanzieller Teil der Leute sagen wird, okay, wir nehmen jetzt nicht die 35-Stunden-Woche, sondern wir bleiben bei 38 oder gehen sogar hoch auf 40. Und die begründen das mit den Urlaubswahlmodellen, die es bisher gibt. Also da konnten sich ganz allgemein die Mitarbeiter auch schon entscheiden, wollen sie jetzt lieber mehr Urlaub machen oder wollen sie lieber mehr Geld haben? Und da entscheidet sich der Bahn zufolge ungefähr ein Drittel der Belegschaft dafür, mehr Geld zu nehmen, also auch mehr zu arbeiten. Und die glauben, dass das jetzt auch bei der 35-Stunden-Woche greift.
Und sag mal, das Ganze ist ja ein sogenanntes Opt-in-Modell und ist sowas eigentlich schon ein Anreiz per se, sich vielleicht eher gar nicht zu entscheiden, also einfach beim Status quo zu bleiben? Wir haben das ja auch zum Beispiel bei der Organspende in Deutschland mit dem Opt-in-Modell und da gilt es ja als Hürde. Also wir haben zu wenig Leute, die bereit sind, Organe zu spenden.
Ja, ich glaube schon, dass es da ein Stück weit auch so diese Karteileichen geben wird, ja, die einfach nichts machen, beziehungsweise auch, vielleicht jetzt nicht so negativ formuliert, die sich möglicherweise auch nicht unbedingt trauen, jetzt halt so zum Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, boah, ich will aber weniger arbeiten. Was denkt der dann über mich hier, meine Chefin oder mein Chef? So Gedanken kennt man ja auch. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, jeder, der irgendwie die Medien verfolgt in Deutschland, weiß ja schon jetzt, okay, die Lokführerinnen und die Zugbegleiter, die wollen jetzt die 35-Stunden-Woche. Also wenn ich jetzt bei der Bahn arbeiten würde, natürlich hätte ich das auf dem Schirm. Und wenn ich hinter der GDL meiner Gewerkschaft da jetzt fiktiv gesagt stehe und diesen Konflikt unterstützt habe, dann werde ich mir das einfach einfordern und das machen. Also ich glaube, die allermeisten, die werden sich da jetzt schon aktiv entscheiden.
Dann weiten wir doch jetzt den Blick noch ein bisschen. In welchen Branchen gibt es denn bislang schon ähnliche Modelle? Und glaubst du, das Ganze bildet jetzt so eine Art Trend ab, dass wir möglicherweise am Ende in ganz vielen Branchen bei einer 35-Stunden-Woche als Baseline sozusagen landen?
Ja, also die 35-Stunden-Woche hat ja nicht Klaus Wieselski erfunden, auch wenn man jetzt in den letzten Monaten durchaus auf diese Idee hätte kommen können. Wir kennen die aber zum Beispiel schon aus der Metall- und Elektrobranche. Da hat die IG Metall das ja schon vor Jahrzehnten in Westdeutschland eingeführt. Also das ist zum Beispiel eine Branche, wo viele Leute nur 35 Stunden arbeiten. Die Stahlindustrie hat zum Beispiel auch die Arbeitszeit reduziert und kämpft immer weiter dafür. Das ist also durchaus jetzt nichts, was vollkommen neu wäre. Auch diese Wahlmodelle, möchte ich jetzt weniger Arbeitszeit oder möchte ich mehr Lohn? Das gibt es letzten Endes in sehr, sehr vielen Branchen. Das gibt es auch in einzelnen Betrieben, also wo es jetzt gar keinen Gewerkschaftstarifabschluss dafür bräuchte, sondern einfach nur ein Chef, der sich oder eine Chefin, die sich überlegt hat, ey, wie kann ich die Arbeitszeit bei mir irgendwie attraktiv gestalten? Wie bekomme ich meine Leute? Handwerksbetriebe zum Beispiel, die ja händeringend nach Leuten suchen, führen das ein. Also das ist schon so ein allgemeiner Trend. Und auf der anderen Seite bin ich fest davon überzeugt, dass jetzt nicht so wie bei uns ja als Norm die 40-Stunden-Woche im Gesetz steht, künftig da die 35-Stunden-Woche stehen wird. Es wird immer einzelne Branchen geben, für die das Sinn macht, eben auch wegen Fachkräftemangel etc. Und auf der anderen Seite wird es auch immer die geben, die sagen, nein, wir brauchen eine höhere Arbeitszeit, Lehrer, Erzieher zum Beispiel, wo man jetzt auch nicht einfach sagen kann, ey, wir gehen alle einfach ein paar Stunden früher nach Hause. Das wird also kein ganz allgemeines Bild auch in Zukunft nicht werden.
Dann vielen, vielen Dank für die Erläuterungen und schauen wir dann, welchen Arbeitskampf du als nächstes für uns beschreibst in der SZ.
Ich bin auch gespannt. Dankeschön.
Es gibt mal wieder eine Weiterentwicklung im Fall des WikiLeaks-Gründers Julian Assange. Der ist immer noch in London und darf vorerst weiterhin nicht an die USA ausgeliefert werden. Das hat der Londoner High Court am Dienstag entschieden. Assanges Antrag auf Berufung wurde zwar in 6 von 9 Punkten abgelehnt, aber 3 Punkte müssen noch einmal geprüft werden. Der Londoner Richter hat festgelegt, dass die USA garantieren müssen, dass Assange sich bei einem Verfahren auf das Recht auf Meinungsfreiheit berufen kann und dass ihm außerdem in den USA nicht die Todesstrafe drohen darf. Die endgültige Entscheidung über die Auslieferung soll dann im Mai fallen. Die USA wollen Julian Assange ja den Prozess wegen Spionage machen. Ihm wird vorgeworfen, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. In der Stadt Baltimore an der nordamerikanischen Ostküste hat ein Containerschiff eine Autobahnbrücke gerammt und dadurch in weiten Teilen zum Einstürzen gebracht. Mehrere Autos und Menschen sind ins 9 Grad kalte Wasser gestürzt. 2 Menschen konnten gerettet werden, einer der beiden mit schweren Verletzungen. Wie viele Menschen noch vermisst werden, das war zur Redaktionsschluss noch nicht ganz klar. Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort sind es mindestens 7. Warum das Schiff die Brücke gerammt hat, ist ebenfalls noch nicht klar. Stellen Sie sich vor, in Ihrer Nachbarschaft knallt ein Würfel vom Himmel, der 1100 Kilo wiegt. Wenn Sie da am falschen Fleck stehen, dann war's das. Es sei denn, über dem Würfel öffnet sich ein Fallschirm, der die Ladung langsam nach unten schweben lässt. So ist das eigentlich gedacht, wenn die deutsche Luftwaffe Hilfsgüter über dem Gazastreifen abwirft. Aber es kann eben auch schiefgehen. Meine Kollegin Sina Schweigle und unser SZ-Fotograf Friedrich Bungert, die haben deutsche Soldaten in einer Bundeswehrmaschine begleitet, bei ihrem Einsatz für die Luftbrücke nach Gaza. Und diese Soldaten, die haben auch erzählt, was ihnen da oben in der Luft durch den Kopf geht. Über einem Gebiet, in dem die Menschen zu verhungern drohen und das mit Lastwagen so viel leichter zu erreichen wäre. Ich empfehle Ihnen diese Reportage und die Fotos wirklich sehr. Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Eileen Sanjak. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.